Und dann schaut er das alles akribisch durch und streicht da herum und sagt, das ist eine Lüge und das habe ich nicht gesagt und das ist anders passiert und das ist doch ein alter Hut. Und das ist einfach so ein schönes Zeitzeugnis dahingehend, wenn man einfach wirklich sieht, wie sehr er für die Sache gebrannt hat, aber dass er auch so groß war, und das ist ja etwas gerade im Bereich der klassischen Musik, dass viele nicht schaffen, diesen Schritt zu sagen, ich kann nicht mehr, und wirklich auch zum Wohl der Sache aufhören. Das sind kurze Sequenzen, wo er dirigiert und sagt, ja, jetzt hört's auf, was soll denn das? Und das muss daherkommen wie ein Dinosaurier und nicht irgendwie so ein blablabla.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und dieses Mal geht es sozusagen um den neuen Mitbewohner in Mozarts Geburtshaus in Salzburg. Die Internationale Stiftung Mozarteum und die Mozartmuseen widmen zum ersten Mal einer zeithistorischen Persönlichkeit eine umfassende Ausstellung in den Mozart-Gedenkstätten. Und diese Persönlichkeit ist niemand geringerer als der Dirigent Nikolaus Arnoncourt. Der Fokus der Ausstellung liegt auf seinem Wirken in Salzburg. Ich habe Linus Klumpner, den Leiter der Mozartmuseen, getroffen. Die Idee der Ausstellung stammt nämlich unter anderem von ihm und auch die Auswahl der gezeigten Stücke. Im folgenden Gespräch erklärt er, warum Nikolaus Arnoncourt sozusagen selbst dabei geholfen hat, die Ausstellung zu kuratieren, mit welchen lustigen Vergleichen er seinem Orchester Mozarts Musik nahegebracht hat und wie er und Mozart jetzt ein harmonisches WG-Leben im Geburtshaus in der Getreidegasse führen.
Man merkt dann sehr schnell, Arnoncourt ist ein Koloss im positiven Sinne, weil das so unfassbar viel an Gedanken, an Unterlagen, an auch Kommentaren zu unterschiedlichsten Werken der Musikgeschichte da ist. Und was ich auf keinen Fall wollte, ist einfach wieder einen Abklatsch des großen gängigen Themenkomplexes zu machen, nämlich Nikolaus Arnoncourt, alte Musik und Gründung des Concentus Musicus. Und so sind wir dann rasch zusammengekommen, um zu legen, was wir eigentlich machen, und sind auf die glorreiche Idee gekommen zu sagen, wir machen einfach Nikolaus Arnoncourt in Salzburg.
Okay, was die Sache jetzt aber auch nicht wirklich kleiner macht. Er war ja allein für die Mozartpflege schon so wahnsinnig wichtig. Wo fängt man da an, eine Person, ein Leben, ein Schaffen, wie das von Nikolaus Arnoncourt, einzugrenzen in einer Ausstellung, noch dazu in einem Haus, in dem es ja eigentlich um eine andere Person, also Mozart, geht? Da läuft man ja auch Gefahr, dass es überladen wird, oder?
Also Ausgangspunkt dieser Idee, Nikolaus Arnoncourt in Salzburg zu beleuchten, war mal die enge Verbindung zur Stiftung Mozarteum. Und wenn man dann beginnt, das von dort aufzurollen, dann erkennt man sehr schnell ein gut überblickbares Feld, nämlich sein Schaffen im Spannungsfeld zwischen Stiftung, Universitäten, Mozarteum als Lehrender und auch natürlich seine Geschichte bei den Salzburger Festspielen, die ja auch aus medialer Sicht und aus historischer Sicht eine sehr turbulente ist. Da gab es ja die eine oder andere Geschichte. Es war auch ein langer Weg, bis er dort auftreten durfte oder konnte, respektive auch wollte. Und dann haben wir gesagt, gut, wir nehmen einfach diese drei Pole, und noch dazu haben wir eine zeitliche Eingrenzung, weil sein Wirken beginnt ja erst in den 1970er Jahren dann in Salzburg und es endet 2015 mit seinen letzten Auftritten bei den Festspielen und bei der Mozartwoche. Und dann haben wir es schon einmal eingedämpft gehabt auf 30 Jahre, und das ist natürlich schon einmal eine große Erleichterung gewesen. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass dann eine intensive Recherchearbeit begonnen hat, wo wir auch sehr großzügig aber unterstützt wurden von einerseits dem Nikolaus Arnoncourt Zentrum, die uns da auch aus kuratorischer Sicht zur Seite standen mit Claudia Stobrava, und dann freilich auch durch Unterstützung des Archives der Universität Mozarteum als auch der Salzburger Festspiele. Und wenn man dann das Material sichtet, dann ergibt sich irgendwann der berühmte rote Faden, auch in der Erzählung, weil das natürlich schon wichtig ist, hier nicht jetzt das als singuläre Themenkomplexe zu beleuchten, sondern auch die Vernetzungen aufzuzeigen. Und die größte Hilfe war uns dann, und das ist ja auch eigentlich das Ziel dieser ganzen Ausstellungen, dass wir auch geschaut haben, was passiert bei der Mozartwoche. Und wir haben ja mit dem L'Orfeo von Monteverdi hier einen wirklichen Meilenstein der Musikgeschichte. Und auch hier diese Monteverdi-Anknüpfungen sind sehr stark bei Arnoncourt gegeben und spiegeln sich auch dann wieder in der Unterrichtspraxis wieder und so fügt sich das dann alles zusammen und schlussendlich hat man es dann irgendwann einmal auf die gut 70, 80 Objekte, die in der Ausstellung gezeigt werden, reduziert.
Mhm. Hol uns da mal bitte ein bisschen rein in den Prozess der Auswahl. Fährst du dann verschiedene Städte ab, begutachtest Objekte und sagst dann, das könnte interessant sein, das könnte weniger interessant sein. Wie läuft das ab, dass du dann am Ende auf diese Auswahl kommst?
Also in der Tat ist es so, dass meine liebe Kollegin Deborah Gatewood, die auch das Ausstellungsmanagement und die Museumspädagogik macht, und ich dann losziehen. In dem Fall war es etwas einfacher, weil wir natürlich auf Salzburg beschränkt waren. Dann ist das in der heutigen Zeit natürlich so, dass uns die Digitalisierung sehr zugutekommt, weil viele Bestände einfach online verfügbar sind und man das auch mit Schlagwortsuchen relativ leicht erschließen kann für sich selber. Und dann ist es tatsächlich einfach ein Suchen, Lesen, Schauen, und man braucht auch ein gutes Gedächtnis, wenn man wieder dann Anknüpfungspunkte finden muss an Dinge, die man irgendwo anders gesehen hat, sollte sich im besten Fall noch erinnern, wo das war. Und hat ja auch wahnsinnig viel geschrieben. Also die Korrespondenz ist sehr, sehr reichhaltig. Und ja, dann sucht man einfach und sucht halt die Dinge aus, die auch inhaltlich spannend sind. Also gerade bei Briefen, bei Korrespondenzen, das sind ja Seiten dabei, da geht es um rechtliche Lappalien und alles Mögliche, gerade bei der Universität, die damals noch am Bildungsministerium direkt hing und ja alles dort reported werden musste. Also das sind Ende nie Akten. Aber es sind dann immer wieder diese Schlüsselstücke dabei und auch die essentiellen Schreiben. Man sagt, okay, das ist ein Leuchtturm für sich, von dem aus man wieder gute Dinge erzählen kann, erläutern kann. Und wir haben auch versucht, sehr stark mit Zitaten zu arbeiten, dieses Mal einfach, um die Person greifbarer zu machen, weil das auch dann wieder Verschlagwortungen sind, die gut mit den Ausstellungsstücken korrespondieren. Und das Komplexeste gerade bei so einer Ausstellung ist dann schon so weit zu denken, dass man sich vorstellt, wie sieht das dann aus, wenn es installiert ist und wenn das da ist. Und natürlich kann man keine Ausstellung machen, wo nur Vitrinen voll mit Zetteln sind, weil das überfordert die Leute. Und dann gibt es im Museumsjargon den guten Begriff, dass man nicht nur Flachware haben sollte, weil das einfach dann zu viel ist. Und dann muss man schauen, dass man plastische Dinge findet. Und dann sind wir über die Auszeichnungen hin, über andere Objekte schließlich zu der tollen Idee gekommen, auch noch Kostüme zu zeigen, weil das einfach auch nochmal ein Farbklecks in der Ausstellung ist und weil diese Kostüme der Salzburger Festspiele gerade aus den 70er, 80er, 90er Jahren unfassbar aufwendig gearbeitet sind und auch das natürlich toll ist zu bestaunen für die Besucher, und wir versuchen dann schon auch Einblick in die Praxis zu geben, also zu sagen, wie läuft das überhaupt ab im Hintergrund? Also ein Dirigent, schön, der macht das, aber was machen eigentlich die Menschen um ihn rundherum? Da gibt es dann den Inspizienten, der das ganze Bühnengeschehen steuert, dann gibt es natürlich den Regisseur und die Bühnenbildner, und das ist ja eine riesige Maschinerie, und das haben wir dann auch versucht, etwas herauszuarbeiten.
Wir müssen noch mal ein Stück zurück, weil du hast das so schön anschaulich gesagt. Da sind dann so Leuchttürme, da entdeckst du dann auf einmal so Schlüsselmomente. Kannst du da vielleicht mal so ein Beispiel-Leuchtturm nennen? Irgendwas, wo du beim Durchforsten, Durchlesen erfahren hast, dass die Person an und Kur vielleicht auch in ein anderes Licht gerückt hat?
Also das sind einige solche Objekte, vor allem auch in der Korrespondenz. Zum Beispiel springen wir ganz an den Ende seines Schaffens. Es gibt ja diesen berühmten Brief an den Wiener Musikverein, wo er öffentlich kundtut, dass er nicht mehr die Kraft hat, am Pult zu stehen. Und dann haben wir bei uns gefunden, durch Zufall, respektive hat es unsere Pressereferentin gefunden, die Christine Forstner, ein Schreiben, das 2 Tage vorher erging an den damaligen künstlerischen Leiter der Stiftung Mozarteum, wo er sagt, ein handschriftlicher Brief, wo er sagt, es tut ihm leid, er kann das nicht mehr machen, er muss schließlich aufgeben und seinen Auftritt absagen, und er bedauert das sehr und schreibt dann noch, die Wiener Philharmoniker informiere ich mit gleicher Post. Und das ist einfach so ein schönes Zeitzeugnis dahingehend, wenn man einfach wirklich sieht, wie sehr er für die Sache gebrannt hat, aber dass er auch so groß war, und das ist ja etwas, gerade im Bereich der klassischen Musik, dass viele nicht schaffen, diesen Schritt zu sagen, ich kann nicht mehr, und wirklich auch zum Wohl der Sache aufhören. Und das ist ein sehr hochemotionaler Moment. Und das auch wissen, dass dann dieser erste Auftritt bei der Stiftung Mozarteum 1980 war. Das ist auch etwas, wo wir letztes Jahr die Aufnahme mit dem Concertgebouw-Orchester herausgebracht haben in Eigenedition. Das war die erste große Aufnahme, die ein Österreicher als Dirigent gemacht hat. Und die erklingt auch, wenn man in die Ausstellung hineingeht. Das heißt, dann hat man wirklich den Anfang und das Ende dieses Schaffens auch in Österreich beleuchtet. Und dann sind es natürlich Interviews. Er hat damals schon einen Pressespiegel gehabt, einen sehr ausführlichen. Das waren so Kartons, wo die Artikel aufgeklebt wurden. Und dann schaut er das alles akribisch durch und streicht da herum und sagt, das ist eine Lüge und das habe ich nicht gesagt und das ist anders passiert und das ist doch ein alter Hut. Also da wird er auch nochmal greifbar. Und das sind genau diese Dinge, haben wir dann wirklich versucht herauszuarbeiten. Oder auch bei seinen wissenschaftlichen Theorien, wo Publikationen sind, die er dann annotiert, wo dann steht, das ist doch ein Blödsinn und das sehe ich anders und was meint er damit und was soll der Blödsinn? Also oder auch gute Aussage, also da wird er sofort greifbar. Und das ist enorm wichtig, weil der Mensch lebendig werden soll in der Ausstellung. Und auch gerade bei seiner Rolle als Lehrender haben wir dann sein Unterrichtskonzept ausgewählt, mit dem er quasi an die Universität dann sich beworben hat. Wir haben aber auch dann aufgegriffen, weil es einfach eine Frage ist, die vielleicht der Besucher dann per se hat, wie schafft er das eigentlich, dass er das alles unter den Hut kriegt? Und im Jahr 76 wird er angelobt mit seinem Diensteid bei der Universität als Professor und wenige Monate später bittet er schon das erste Mal um Beurlaubung, weil er sagt, es wird ihm irgendwie zu viel momentan. Aber was auch da bemerkenswert ist, und das wollten wir zeigen, er geht da nicht einfach und lehrt nicht mehr, sondern er führt schon genau auf, wie er möchte, dass er vertreten wird, wer quasi einzelne Vorlesungen übernehmen kann, damit ja das Studium seiner Schützlinge auch in seinem Sinne fortgesetzt werden kann. Also wichtig war es einfach dann die Dinge zu nehmen, wo immer ein persönlicher Aspekt mitschwimmt und nicht nur schwingt und nicht nur einfach, dass ein Zettel ist, der irgendwo herumliegt.
Ich finde das wirklich sehr greifbar. Und zwar wird er gerade von meinem geistigen Auge ein Mensch, der sehr sorgfältig ist und sorgsam ist. Und vor allem in der Dokumentation, es ist ja fast schon so, als hätte er mitgeholfen, eure Ausstellung vorzubereiten.
Absolut, das stimmt. Und was dann auch sehr spannend für uns war, und das war eigentlich auch für uns wahrscheinlich der berührendste und tollste Moment, ist, als wir dann Zugang zu den zuerst Digitalisaten und dann im Original seiner Dirigierpartituren hatten. Weil das ist wirklich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Wir alle sehen zwar, dass die Dirigentinnen und Dirigenten vorne am Pult stehen und natürlich ihre Noten haben. Aber bei Anuncur erreicht das ein gänzlich anderes Niveau. Das ist von hinten bis vorne mit Annotationen gefüllt, mit Kommentaren. Also auch, wie ich schon vorhergehend erwähnt habe, hat er auch immer die gleichen Partituren benutzt, weil er das natürlich nicht dann noch einmal alles reinschreiben konnte oder wollte. Und vorne sind dann Dutzende an Einlagezetteln drinnen, wo er alles noch einmal notiert. Und das wird dann insbesondere spannend, auch bei dem Aspekt, den wir in der Ausstellung herausgearbeitet haben, seine Idee zu den letzten drei großen Mozart-Symphonien, also 39. bis 41., weil er gesagt hat, und da versucht er auch diese Theorie zu untermauern, das ist nicht ein Komplex aus drei eigenen Symphonien, sondern das ist ein großes Gesamtkunstwerk. Und das versucht er dann auch noch zu untermauern und betitelt das dann als ein Instrumentaloratorium, ein zusammenhängendes. Und diesen Prozess, wie das zusammenfindet und zusammenkommt, dann auch wirklich so umfassend dokumentiert zu haben, resultiert dann in einer Vitrine, wo aufgeschlagen die Partitur liegt und daneben bewusst auch in einer Arbeitssituation angeordnet einfach ein Haufen an Zetteln, wild durcheinander, wo natürlich schon die richtigen positioniert sind, dass man hier und da auch was Relevantes lesen kann. Aber dass man einfach auch versteht, dass der nicht einfach sich hingestellt hat und ein bisschen was geredet hat, sondern alles im kleinsten Detail durchdacht hatte.
Im Hintergrund verabschiedet sich die Kaffeemaschine. Also das ist ja wirklich eine spannende Idee, eine Arbeitssituation nachzustellen, weil in meinen Recherchen bin ich auch total oft darauf gestoßen, dass er sich da ja auch wahnsinnig drüber aufregen konnte oder ich glaube sogar seine Karriere im Orchester beendet hat, weil er gesagt hat, ich kann Mozart nicht mehr so hören. Das ist alles so glatt gebügelt, wie das alles gespielt wird. Und das kann Mozart ja gar nicht so gemeint haben.
Absolut. Vor allem ist es ja so, er hat gesagt, du meintest gerade glatt gebügelt, er hat gesagt, es war einfach geschönt. Mozart wurde quasi an die Ohren der Zeit angepasst und das ist es einfach nicht. Man muss sich erstens einmal das vorstellen, dass es natürlich auf historischen Instrumenten gespielt wurde und das zeichnet ja den Consensus Musicus auch aus, dass man versucht hat, hier Originalinstrumente beziehungsweise auch Nachbauten zu verwenden im tagtäglichen Musizieren. Andererseits war es einfach der Versuch, sich bestmöglich an den Originalklang anzunähern. Und wir haben in der Ausstellung auch einen kurzen Film, Annoncourt probt Mozart, den wir zeigen dürfen, der von der Styriate angefertigt wurde. Es sind 12 Minuten und man sieht, die Leute bleiben dort picken in der Ausstellung, weil das erlebt man einfach, wie das ist. Das sind kurze Sequenzen, wo er dirigiert und sagt, ja, jetzt hört's auf, was soll denn das? Und das muss daherkommen wie ein Dinosaurier und nicht irgendwie so ein blablabla. Also seine Tiervergleiche sind ja auch wirklich spannend. Und da ein kurzer Sidestep, und das führt mich dann auch vielleicht zur Familie gleich. Als wir jetzt durch die Ausstellung gingen mit den Familienmitgliedern, hat seine Tochter Elisabeth von Magnus gesagt, sie kann sich noch erinnern, diese Vergleiche waren immer bezogen auf Alltagssituationen, die er kurz davor erlebt hat. Also wie er seinen Führerschein gemacht hat, was relativ spät war, hat er permanent bei den Proben Autovergleiche gemacht irgendwie. Und dann war es wieder was anderes. Und also man hat genau gemerkt, wenn er irgendwo auf Urlaub war oder irgendwas gemacht hat, dass das sofort wieder den Weg findet in seine Erklärungen, Erläuterungen bei den Proben.
Genial. Und was ich auch genial finde, ist, dass es ja wirklich noch Familienmitglieder und Wegbegleiter gibt von ihm, die man fragen kann, die was erzählen können. Das ist ja der absolute Traum, was bei Mozart natürlich nicht möglich ist. Wobei, ist es nur positiv oder kann das auch überfordernd sein, wenn man so viele Möglichkeiten hat, jedes kleinste Detail in der Ausstellung quasi nochmal von verschiedenen Seiten sich belegen zu lassen?
Also an einem gewissen Punkt muss man sich eh von der Idee befreien, alles zeigen zu können und dann wird es auch leichter. Also man entwickelt ja auch für sich dann ein Gespür, was relevant ist und was nicht und wo man gezielt noch nachfragen kann. Was aber die größere Herausforderung ist, und das ist eine Bürde, die man sich selber auferlegt, wenn halt noch die Familie da ist und auch unfassbar viele Menschen, die Annoncourt kannten. Und da sozusagen ihn auf dieses Podest einer Museumsausstellung zu heben, und wir haben das auch diskutiert bei der Öffnung, es ist eigentlich zum ersten Mal, dass Annoncourt wirklich im Museum gezeigt wurde. Und der Sohn Franz Annoncourt hat dann gesagt, ja, also eigentlich glaubt er, dass sein Vater sich nicht gern im Museum gesehen hätte, oder als Museumsstück. Aber wenn er so länger drüber nachdenkt, hätte es ihm doch gefallen, weil das wieder etwas ist, was andere inspiriert. Also das, und das hat mich dann irgendwie berührt, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich das Ziel, das wir wollten. Wir wollten ihn nicht als auf einem Podest stehen, überhöht irgendwie zeigen, sondern uns ist wichtig, dass die Menschen da hineingehen in diese Ausstellung und was für sich mitnehmen. Sei es ein neues Verständnis von Mozart, vielleicht auch überhaupt sich erstmals mit der Person Annoncourt zu befassen, weil wir haben ja doch auch ein sehr junges Publikum und wir wissen, dass gerade jüngeren Generationen sich ja nicht mehr sehr viel beschäftigen, oft mit klassischer Musik. Und summa summarum ist es wirklich so, dass die Familie sich sehr dankbar gezeigt hat und wir dann auch erleichtert waren, dass die Ausstellung so geworden ist, wie sie nun dasteht.
Oh, das kann ich mir vorstellen, dass dir da wirklich die Schultern leichter wurden. Lass uns mal in die Ausstellung schauen. Sie läuft ja schon und du hast vorhin gesagt, da gibt es einen Film, bei dem viele stehen bleiben. Was catcht die Besucherinnen und Besucher noch so?
Also das ist tatsächlich dieser letzte Raum, wo es um die Mozart-Rezeption geht und auch diese Idee des Instrumentaloratoriums mit diesem erprobten Mozart, das ist das, wo die Leute dann hängen bleiben. Und wir haben das auch sehr schön versucht zu inszenieren. Also man lernt den Menschen kennen und haben ihn bewusst quasi als in Aktion erst an den Schluss gesetzt. Weil dann versteht man erst wirklich, was das Besondere ist und was das ausmacht. Und man hat dann schon so viel gehört und dann sieht man ihn quasi auch nie, noch, wie er da damals einfach gewirkt hat und wie was für einen Esprit er auch hatte. Und da verstehen die Leute das dann auch alles. Also da tut sich das dann wirklich zu einem großen, schönen Ganzen zusammenfügen. Und ja, es ist wirklich auch, wenn es nicht Mozart ist, ein durchwegs, ohne jetzt mich zu, oder uns zu sehr zu loben, geglückter Versuch, auch hier wieder neue Wege zu Mozart im Museum zu zeigen, weil wir einfach nicht im Jahr 1791 mit dem Ableben Mozarts aufhören können, sondern wir müssen ja auch schauen, was ist danach passiert. Und Mozart ist einfach ein Geist, der inspiriert hat, bis heute das tut. Also die Rezeption hat nie aufgehört. Und es ist ja auch unsere Aufgabe zu zeigen, wie sein Nachwirken war und was alles daraus Großartiges entstanden ist. Und natürlich war in Annoncourt jetzt nicht nur von Mozart begeistert, enthusiastisch, sondern auch von einem Bruckner oder Bach. Aber trotzdem, Mozart hat eine relevante Rolle gespielt und Annoncourt für die Mozart-Rezeption freilich. Und hier quasi die Mozart-Museen breiter zu verstehen, nicht nur als verstaubte Gedenkstätte, sondern immer wieder diese neuen Blickwinkel aufzuarbeiten und aufzugreifen, das ist was, wo wir uns jetzt schon gut eingespielt haben und wo wir auch jetzt weitermachen werden. Also es war natürlich eine Phase, bis die Leute das einmal verstehen, da kann ich jetzt öfters hingehen, weil da gibt es immer was Neues zu sehen und nicht nur alle 4-5 Jahre eine große Ausstellung, sondern wirklich regen Ausstellungsbetrieb und halt auch immer wieder neue Denkansätze zu sehen, sei es zeitgenössische Kunst, wie wir es hatten mit der Zeitreise oder jetzt auch wirklich einmal erstmals eine Ausstellung, die sich mit einer zeithistorischen Persönlichkeit befasst. Das ist auch eine Premiere. Also wie lauter Premieren, wie schon erwähnt.
Premiere ist ein gutes Stichwort. Ich wollte dich nämlich noch fragen, ob du genau weißt, wann du Nikolaus Annoncourt das erste Mal in Salzburg erlebt hast.
Ja, es ist tatsächlich so und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden. Es gibt ja so den Moment, und in Salzburg ist der vielleicht ausgeprägter als anderswo in Österreich, wenn man zu den Festspielen oder in die Oper eingeführt wird, also so eine Art Debüt. Und das war bei mir im Alter von, ich glaube, es war 12, 13, 14 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Und mein erster Besuch bei einer Festspielpremiere war der Don Giovanni, wo einerseits Annoncourt im Graben stand und dirigierte und das war noch dazu damals das Debüt von Anna Netrebko, wo sie entdeckt wurde. Also das, da habe ich es gut erwischt mit meinem Operndebüt quasi, als Besucher natürlich nur. Und ich habe ihn auch nachher natürlich noch einige Male dann gehört.
Und wenn du so vergleichst, deinen Eindruck oder deinen Höreindruck von ihm, als du als junger Mann diesen Star-Dirigenten und dieses Originalklang-Ensemble zum ersten Mal gehört hast. Also ich weiß, ich habe ihn während des Musikstudiums zum ersten Mal erlebt, aber ich war deswegen nicht weniger umgehauen. Und jedenfalls, du kommst jetzt da ganz, ganz nah an ihn heran, sogar wortwörtlich an seine Familie. Hat sich dein Bild dadurch verändert oder nimmst du ihn jetzt ganz anders wahr?
Also die Wahrnehmung ändert sich ja überhaupt, weil natürlich, es kommt dann die ganze Berufserfahrung dazu und das Studium und alles Mögliche. Und am Anfang ist man einfach nur, sitzt man in der Oper und ist einfach überwältigt von allem, was da passiert. Also sowohl den visuellen Eindrücken als auch den Höreindrücken. Und dann beginnt man quasi ganz anders zu hören. Man versteht irgendwann einmal mit der Zeit, was in dem Orchester überhaupt passiert, wie dann die einzelnen Instrumentalgruppen zusammenspielen, was das sozusagen für Wechselspiele sind, die da passieren. Und wenn man das dann noch einmal mit Annoncourt tut, sich da mit auseinanderzusetzen, was passiert da eigentlich und wie wird, greifen jetzt irgendwas aus, wie wird eine Klarinette herausgearbeitet, irgendwie ganz anders und was hat er sich dabei gedacht und das ist eben das, was ich meinte, als wir vor dieser Partitur standen, wo dann auf einmal drinsteht, ich greife jetzt irgendwas heraus, das ist bei der Jupiter-Symphonie, warum ist denn da jetzt ein Militärmarsch? Blödsinn, das muss Kriegsmusik sein. Und dann wird das irgendwie, dann wird das noch einmal, dann kommen die Pauken noch stärker heraus. Und also das ist sozusagen, Annoncourt versucht Mozart zu verstehen, aber was man auch merkt, ist, dass er das tut, was eigentlich einen jeden Künstler, eine jede Künstlerin auszeichnet. Er interpretiert es auf seine Weise und er schafft ein neues Kunstwerk damit. Und wenn man dann eine Aufnahme von irgendjemanden hört, ich sage jetzt bewusst keinen anderen Namen, und dann eine Annoncourt-Aufnahme, dann merkt man erst, was das für eine Tiefe drinnen ist. Und da weiß man auch nicht einmal, ob das ein Mozart so sich gedacht hätte vielleicht oder was der damals gemacht hat. Aber es ist einfach ein komplett anderes Klangerlebnis. Und das merkt man gerade bei den letzten drei großen Symphonien, merkt man das dann wirklich, wo er sich sehr, sehr intensiv damit befasst hat.
Würdest du sagen, dass eure Ausstellung dann vielleicht auch eine gute Einstiegshilfe für jemanden sein kann, der, ich sag mal ganz salopp, jetzt noch nicht so sattelfest im Klassikbetrieb ist, aber Lust hätte, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen?
Definitiv, vor allem, weil ja auch er große Bemühungen darin gesetzt hat, auch junge Menschen und kommende Generationen zu inspirieren. Und man geht hinein und es ist alles in seiner Sprache, ist ja auch sehr verständlich. Also das ist nicht abgehoben, das ist nicht in andere Sphären abdriftend. Es ist einfach verständlich. Und gerade junge Menschen, glaube ich, finden über Anoncourt, der auch einen gewissen Humor besessen hat, eine sehr, sehr gute Herangehensweise an das Metier der klassischen Musik, auch der alten Musik freilich. Und überhaupt, was, wie auch schon erwähnt, im Hintergrund alles passiert im Opernbetrieb. Also dass da beginnen, wie wird ein Musiker ausgebildet, was ist da wichtig, was muss ich können, was muss ich für ein Verständnis mitbringen, wie funktioniert ein Orchester, wie funktioniert dann der ganze Opernbetrieb, bis hin zu, wie wird Musik eigentlich lebendig, weil wenn jeder Einzelne sich hinsetzt und seine Noten spielt, heißt das noch nicht, dass am Ende ein homogenes Ganzes herauskommt. Also da brauchst du schon wesentlich mehr, damit das auch zu diesem Klangerlebnis wird, das wir dann am Ende auf der Bühne oder im Orchestergraben für uns mitnehmen dürfen als Zuhörer.
Zum Schluss, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, weil ich frage dich jetzt quasi nach deinem Lieblingskind, aber gibt es ein Stück in der Ausstellung, das dir irgendwie besonders am Herzen liegt?
Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich würde es tatsächlich als eine Gruppe sehen, eine Paarung, die wir da vorgenommen haben. Und zwar haben wir vereint in der Ausstellung, wir zeigen sonst wirklich nichts von Mozart, aber wir haben das unvollendete Porträt von Josef Lange, also eines unserer bekanntesten Mozart-Bildnisse, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Anoncourts Partituren der letzten drei Symphonien gelegt. Und das sozusagen zusammenzusehen, dass da dieses Bild ist, das aus dem Leben ja entstanden ist, was wirklich in sehr privaten Umfeld entstanden ist, und dann diesen sehr privaten Einblick in die Arbeitsweise Anoncourts, bringt quasi posthum die beiden in ihrem Arbeitsprozess zusammen. Und das ist einfach sehr schön. Einerseits diese Mozart vertieft in der Arbeit am Flügel und auf der anderen Seite Anoncourts intime Partituren. Das ist sowas, was mich dann auch berührt, wo ich mir denke, jetzt sind sie doch irgendwie in ihrer Arbeitsweise, sind sie vereint auch einmal, wenn auch auf musealer Ebene.
Was für ein schönes Bild. Die Ausstellung in Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse in Salzburg läuft noch bis zum 21. April 2025. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen und Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.